Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Und wenn ich sehe, dass sich unterschiedlichste Gemeinden, unterschiedlichste Denominationen, unterschiedlichen Christen, die in ganz unterschiedliche Art und Weise haben, Jesus nachzufolgen, zusammenzutun, weil ihr Herz dafür brennt, dass Gott groß gemacht wird in Deutschland, dann ermutigt das mein Herz. Das ist das Herzstück dieser Veranstaltung, dass unterschiedliche Menschen sich zusammentun, um Gott zu loben, zu preisen, groß zu machen und im Gebet zusammenzukommen. Und weil der Kern dieser Unum heißt Einssein, ist so, und das so ein guter Einstieg ist für das, was ich heute mit euch teilen möchte, meine Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Die Wertereihe von Jesus haben wir ja Anfang des Jahres begonnen, und ein ganz wichtiger Wert von Jesus war Einssein. Er sagt in Johannes 17,20: Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Also eins sein ist ein Wert und ein Auftrag, den Jesus dir und mir gestellt hat. Wir in unserer unterschiedlichen Art und Weise. Wir ticken anders, wir kleiden uns anders, wir gehen anders, wir singen anders, wir sind anders, wir denken anders, wir fühlen anders. Wir haben eine Andersartigkeit, Glaube zum Ausdruck zu bringen. Jesus sagt, und du sollst mit deinem Nächsten eins sein. Und darum geht's mir heute, und darum möchte ich einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Wenn ich heute über Einssein spreche und über Einssein nachdenke, fange ich mit dem Counterpart an, mit dem Gegenteil, mit der Bremskraft von Einssein. Die Bremskraft von Einssein, eine ganz starke Bremskraft von Einssein, gibt's wahrscheinlich viele Dinge, ist für mich, kommt gut zum Ausdruck in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Und ich nenne das mal das ältere Brudersyndrom, beziehungsweise der kritische Geist des älteren Bruders. Ihr kennt vielleicht die Geschichte ziemlich gut, Lukas 15, Vers 11, der verlorene Sohn. Und oft ist dann schalten wir schon ab, weil ich kenne sie ja. Ich möchte euch trotzdem kurz mit reinnehmen. Ein liebender Vater, ein großzügiger Vater, ein riesengroßer liebender Vater hat zwei Söhne. Einen älteren und einen jüngeren. Und der Jüngere hat Lust, der ist kreativ, der ist motiviert, der will sich selbst entdecken, der will sich selbst finden und sagt, Papa, zahl mir mein Erbe aus, ich möchte mich selbst entfalten, ich habe tolle Business-Ideen, ich möchte in die Welt rausgehen, ich möchte schauen, was die Welt mir zu bieten hat. Vielleicht hat er eine Idee gehabt für ein Startup, er wollte einfach mal losziehen und selbst probieren und die Welt kosten mit all ihren dunklen Ecken und all ihren dunklen Seiten. Und der Vater teilt das Erbe an den Jüngeren aus und an den Älteren. Das ist mir ganz bewusst geworden. Ich habe diesmal erst klar realisiert, der Ältere hat auch sein Erbe bekommen. Der Junge geht, der prasst es, und wir sagen moralisch nicht gut. Alles, was er macht. Er probiert sich aus und er strandet dort. Es geht ihm nicht gut und er realisiert, ich bin echt am Boden der Tatsachen angekommen. Es gibt nur noch den Weg zurück. Sein Herz erinnert sich an sein Vaterhaus, an seinen Vater, an die Wurzeln. Und er besinnt sich daran und sagt, selbst dem Arbeiter meines Vaters geht's besser als mir gerade hier am Ende in dieser Gosse. Und er sagt, ich werde umdrehen. Ich werde eingestehen, das war richtig Mist, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, ich werde zurückgehen und ich werde den Vater um Verzeihung bitten, ob er mich wieder aufnimmt in sein Haus. Und er kehrt um, und der Vater ist, wie wir wissen, er wartet voller Erwartung schon. Seine Herzenshaltung ist voller Erwartung. Er steht, er teilt den Ring aus und den Mantel. Er macht ein Riesenfest für ihn und freut sich. Er spricht ihm seine Identität wieder zu mit dem Ring und dem Mantel. Und dann gibt's den älteren Bruder, der, ich spekuliere mal, ein ganz, ganz zuverlässiger Mensch ist. Ein ganz regelorientierter Mensch ist, der total gerne dient, ein gutes Vorbild ist für seine Arbeiter, der ein treuer Verwalter von seinem Vater ist, der alles recht gemacht hat, der alles immer richtig macht. Der kommt nach einem richtig, richtig langen Arbeitstag nach Hause. Fix und alle. Und er merkt, da ist ein Fest. Und er stutzt völlig, ist völlig entsetzt, weil wahrscheinlich hat er noch nicht so viel Feste erlebt in diesem Haus. Und er bleibt draußen und der Vater läuft ihm auch entgegen. Er kommt auch nach draußen, weil der Sohn nicht reingeht. Und er klagt den Vater an. Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich komplett gut verhalten. Was machst du? Da kommt der Bruder heim und du gibst ihm ein Fest. Mir hast du noch nie ein Fest ausgerichtet. Er fühlt sich sehr benachteiligt. Und ich kann ganz viele Aspekte verstehen von dem älteren Bruder. So, so viele Aspekte kann ich so gut verstehen. Und die Geschichte, finde ich, die hat ganz viele Aspekte, die man aufgreifen kann und wo man reingehen kann. Wenn ich heute über den kritischen Geist oder das ältere Brudersyndrom sprechen möchte, heißt, ich markiere einen Teil dieser biblischen Geschichte. Und da gibt es ganz viele andere Teile. Nur, dass ihr mich versteht, dass ich heute eine Nuance rausziehe. Die Haltung des älteren Bruders ist, ich bin immer zuverlässig. Ich führe alles zu deiner Zufriedenheit aus. Ich schufte von morgens bis abends. Ich habe mich noch nie gegen dich gestellt. Ich habe mich noch nie kritisiert. Ich habe mich eigentlich immer korrekt verhalten. Aber nie hast du mich wertgeschätzt. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er fühlt sich benachteiligt. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er fühlt sich ungerecht behandelt gegenüber dem Bruder, weil der kommt einfach zurück und bekommt alles ab. Er sieht also bei der Rückkehr des Bruders erstens nur das Negative am Bruder und das Zweite ist, er hat einen ganz, ganz, ganz tiefen Mangel in sich, der ihn zu dieser Haltung führt, die ihn prägt. Dieses Ich hab nie, du hast mir nie und der aber hat. Und ich glaube, er hat in seinem Dienst, in seiner Motivation, es gut und richtig zu machen, aus den Augen verloren, zu was er bestimmt ist und wer er ist. Und da hat sich sowas eingeschlichen, das ihn sehr unzufrieden gemacht hat. Und ich glaube, ich kenne das. Ich kenne das, wenn sich was einschleicht bei mir, wenn ich die Tendenz bekomme, ich mich ungerecht behandelt zu fühlen. Ich so ein bisschen anfange zu knirschen, ich so ein bisschen grätig werde. Und es ist gut, wenn wir das realisieren, wenn wir diese Haltung oder wenn wir diese Tendenz entdecken. Wenn wir anfangen zu vergleichen, was hat der bekommen, welche Gunst hat der bekommen? Und was hat der bekommen? Was habe ich nicht bekommen und was hat der bekommen? Ich glaube, wenn wir in unserem wichtigsten Umfeld, in meiner Familie, in meinem Job, in meiner Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der ich lebe, wenn ich anfange, die Tendenz zu haben, diese Haltung einzunehmen, erstens diesen Mangel in mir überwiegend zu haben und zu sehen, was ich nicht habe, aber was der andere hat, und eine Haltung zu haben, dadurch vielleicht auch zu entwickeln, dass ich eher immer das Negative am anderen sehe, weil er ist ja in dem Sinn der, der mir vielleicht was raubt, dann glaube ich, dass wir gesunde Gemeinschaften ungut beeinflussen. Also dass gute, gesunde Gemeinschaften, Beziehungen zerstört werden oder zumindest stark beeinträchtigt werden. In dem Umfeld, in dem ich lebe, wenn ich in meinem Job, ich hatte das letztes Jahr, ich habe das spät entdeckt. Ich habe mich sehr ungerecht behandelt gefühlt, 2-3 Monate lang und ich bin echt grantig geworden innerlich. Das hat man mir, glaube ich, angemerkt. Das passt zu meinem sonnigen Wesen nicht, aber ich bin grantig geworden und habe mich benachteiligt gefühlt und das Recht hatte ich einfach gar nicht. Selbst wenn es Dinge sind, die ich mir jetzt anders gewünscht hätte, aber ich habe das realisiert. Ich habe so eine ungute Haltung meinen Führungskräften gegenüber bekommen. Das war nicht gut. Und es ist mir wirklich erst spät bewusst geworden, es war ein richtiges Aha-Erlebnis. Kerstin, das ist nicht, wie du, was deine Gesinnung entspricht. Wozu du berufen bist, wenn du Segen und Wohlwollen deinen Menschen gegenüber auftreten möchtest und wertschätzend. Das heißt, es ist schwierig, eine positive und eine kraftvolle, segensvolle Wirkung zu haben in den Bereichen, wo ich mich benachteiligt fühle oder wo ich vor allem das Negative und den Fehler am anderen als erstes spotte und entdecke. Wenn wir vor allem darauf fokussiert sind, im Gegenüber das Fehlerhafte und das Mangelhafte und das Falsche und das Ungenügende zu erkennen, wenn es uns das allererste ist, was uns anspringt, dann wird es schwer fallen, dass wir eine wertschätzende Ebene finden zu diesen Menschen und dass wir eine segensvolle Wirkung haben auf diese Menschen. Diesen Satz habe ich einmal einfach nochmal für mich gehighlightet, weil ihr wisst, das, was man predigt, das ist ja das eigene Thema. Ich bin groß geworden mit einem sehr kritischen Geist. Deswegen ist es mein Thema, an dem ich viel gelernt habe, finde ich, und viel lernen darf noch. Nur, dass ihr wisst, ich spreche auch zu mir. Ja, also nur, dass ihr das wisst, das meine ich ernst. Das ist jetzt, genau. Also wenn wir diese Gewohnheit haben, wenn wir da die Tendenz haben, wenn wir dazu neigen, dass es uns schwerfällt, die wunderbaren Schätze im anderen zu sehen, dann sind wir tatsächlich um den Reichtum des anderen beraubt und es macht uns einfach blind, das zu sehen, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Und wir stellen uns gegen den Auftrag, den Jesus dir und mir gegeben hat. Die andere in der Andersartigkeit und der andere in der Andersartigkeit. Mein Auftrag ist, eins zu sein mit ihm. Und ich glaube, dieses Mindset, dieses kritischen Werdenden gegen dem anderen gegenüber, fördert immer den Mangel in mir. Das Mindset dient vielleicht manchmal dieser kritische Geist dem anderen gegenüber, eine kritische Haltung dem anderen gegenüber zu haben. Dient vielleicht manchmal dazu, mich aufzuwerten und den anderen abzuwerten, weil ich mach's richtig und du machst es falsch. Und das ist ein Thema in unserer Ehe, weil ich so gestrickt bin, mein Mann ist da viel barmherziger, wo ich ganz viel lernen durfte und wo mein Mann ganz viel Barmherzigkeit gezeigt hat. Vielleicht ist es ein Frauenthema, dass wir auch manchmal natürlich, wenn es jetzt an die Küchenthemen, dass wir, weiß ich nicht, Frauen sagen, das können nur wir gut. Nein, will ich nicht schmälern, sondern es ist ein Grundthema gewesen. Und das, wie gesagt, deswegen, ja, wenn ich mich benachteiligt fühle beim Arbeitgeber, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in meiner Ehe, oder auch von Gott gegenüber, dann werde ich eine anklagende Haltung eher einnehmen. Ich fühle mich ja benachteiligt. Das ist nicht korrekt, so wie der Sohn das dem Vater macht. Mir hast du nie. Warum hast du mir nie fest ausgerichtet? Und ich glaube, diese kritische, anklagende Haltung, das kann zu einem regelrechten Bollwerk in uns werden. Das kann emotional einen großen Raum nehmen und es kann einfach so ein richtiges, ja, ein richtig großer Teil in uns werden, was eine Grundhaltung wird in ganz vielen Bereichen. Also der kritische Geist hat einerseits den Aspekt, dass ich einen ganz großen Mangel in mir vielleicht habe. Oder den Ursprung darin. Ich habe kein Fest bekommen, ich habe keinen Mantel, ich habe keinen Ring. Ich habe keine Aufmerksamkeit, ich habe keine Zuneigung, ich habe keine Anerkennung bekommen. Und andererseits ist es eine Art und Weise, die uns daran hindert, in der Gemeinschaft, in einer guten Verbindung zusammenzuleben. Wenn ich nur das Negativ an der Rückkehr des Bruders sehe, was ja enorm ist, ne? Er hätte sich auch freuen können, dass der Bruder wieder da ist. Vielleicht waren die ja mal ein gutes Team, die zwei Geschwister. Da bleibt kein gutes Haar an dem Bruder. Die Haltung und Gesinnung fördert keine gute Gemeinschaft miteinander. Die Tendenz des Mangelempfindens und die Tendenz, zuerst mal mit einem kritischen Blick mein Gegenüber zu betrachten. was eigentlich unsere tiefste Bestimmung ist, dass wir in einer engen Verbindung miteinander leben, trotz Unterschiedlichkeit, trotz Andersartigkeit, wird dadurch gebremst und verhindert. Einssein wird dadurch gebremst und verhindert. Was impliziert das? Für mich impliziert diese Haltung des älteren Bruders, kommt ja auch ganz kurz, sagt der Vater eigentlich nur einen Satz dazu am Schluss. Der ältere Bruder hat nicht verstanden, dass er alle Zeit im Überfluss vom Vater bekommen hat und bekommt. Alles, was meins ist, ist deins. Du bist immer bei mir. Schon allein das im Haus des Vaters zu sein, wertet der Vater als, guck mal, du bist doch immer bei mir gewesen. Du bist nicht in der Gosse gelandet. Du warst bei mir. Also als Segen, du hast mich an deiner Seite. Du bist immer bei mir. Und was mir gehört, gehört dir. Alles, was ich habe, ist deins. Diese Reichtum und die Fülle hat der Bruder, der ältere Bruder, nicht wahrgenommen und erkannt. Die Fülle des Himmelreiches, die wir erkennen dürfen, ist das, spricht für mich der Vater da zu uns. Es ist alle Zeit deins. Und was ich heute nicht sage, weil ich weiß nicht, was so innerlich bei euch gerade auftaucht, wenn ihr sagt, ich muss auch Dinge kritisch betrachten, wenn da sowas in euch gerade aufploppt, so ein bisschen. Was ich heute nicht sage, ist, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sein dürfen, dass wir nicht Unterschiedlichkeit leben sollen in unseren Gemeinschaften. Ich glaube, wir dürfen mehr und mehr lernen, in einer wertschätzenden Art und Weise kontrovers miteinander zu diskutieren. Das hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Kontrovers, und ich sage nicht aber, und, sage ich, und wertschätzend. Ich glaube, das ist ein neues Learning für uns alle, zu sagen, ich bin komplett anderer Meinung wie du. Und trotzdem wertschätze ich deine Meinung, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin. Aber es ist eine Ebene auf einer Augenhöhe. Die Haltung ist, du bist absolut fein, ich bin absolut fein. Du bist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, aber ich bin nicht deiner Meinung. Wir dürfen lernen, wertschätzend kontrovers zu diskutieren und wohlwollend kritisch zu sein. Was ist wohlwollend? Ich bin dir wohlgesonnen. Ich wertschätze das, was du bist und was der göttliche Anteil in dir ist. Auch wenn ich manches nicht verstehe und es komplett anders tun würde. In der Art und Weise, in der wir nicht beurteilen oder vorurteilen. Und ich glaube, dafür können wir ein Gespür entwickeln lernen. Was steigt in mir innerlich auf, wenn jemand was macht, wo ich nicht einer Meinung mit ihm bin, wo ich gesagt habe, ich hätte es komplett anders gemacht. Vielleicht bin ich sogar davon überzeugt, dass es falsch ist. Was ist falsch und richtig? Also wir dürfen nicht lernen, sondern wir müssen lernen, ohne Bewertung und Verurteilung in eine Kontroversität, in einer Unterschiedlichkeit miteinander leben zu lernen. Die Haltung, die wertschätzende Haltung, die wohlwollende Haltung mir und dir, von mir nach dir und von dir nach mir, die fördert das Einssein. Ich kann mit dir eins sein, obwohl ich komplett anderer Meinung bin. Und das kostet echt viel. Wenn ihr in Freundschaften lebt, wenn ihr in Partnerschaft lebt, wow. Wir hatten letzten Sonntag sowas, eigentlich waren wir uns den ganzen Tag nur uneins in unserer Partnerschaft, sage ich jetzt mal. Es war ein bisschen verzwickt, manchmal ist ja ein bisschen, denkt man, was ist heute los? Es war so und es war nicht einfach und es fühlt sich nicht gut an. Und es kostet richtig was zu sagen, ich werde jetzt nicht fies und ich werde jetzt nicht unfair und ich verurteile dich jetzt nicht. Das kostet echt was, finde ich. Aber das ist das, was Jesus sagt. Ihr sollt eins sein, unzertrennbar, wie ich mit dem Papa. Weil das ist ja so eng, das geht ja, das ist unvorstellbar, Papa und Jesus, Vater, Papa. Aber das ist sein Maßstab, den er an uns legt und wo er sagt, das ist dein Auftrag. Und die Grundhaltung dafür ist von der Liebe motiviert, die ausgeschüttet ist in unseren Herzen. Und Korinther Paulus sagt, daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Wow, das ist der Anspruch, das ist unser Maßstab. Gell? Sondern auch Christus nicht, das finde ich auch spannend. Also beurteile ich Jesus auch und Gott, ist das fair, ist das unfair, ist das richtig, ist das falsch? Nicht nach menschlichen Maßstäben. Dazu brauchen wir den Geist Gottes. Die Quelle, ja, diese Ursprungsquelle für diese Haltung, für dieses Einssein ist die Liebe. Und die Quelle bin nicht ich, sondern die Quelle der Liebe ist unser himmlischer Vater. Und da finde ich auch einen wunderbaren Vers. Er hat uns von der Liebe berichtet, steht in Kolosser, sagt Paulus, die der Geist Gottes in euch erweckt hat. Und da kann ich sagen, Geist Gottes, erwecke diese Liebe in mir. Das ist gerade immer mein Gebet. Ja? Erwecke du diese Liebe in mir, weil ich kann die nicht produzieren. Ich bin nicht die Quelle der Liebe. Das ist göttlich. Und da brauche ich den Heiligen Geist so sehr, dass er mir diese Liebe, das Verständnis für mein Gegenüber an den Punkten ermöglicht, wo ich völlig kontrovers bin. Wie können wir unseren kritischen Geist erneuern lassen? Ich glaube, es ist wichtig, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, ob du die Tendenz dafür hast, dass dir zuallererst die Fehler am anderen auffallen. Oder dass du zuallererst denkst, nee, so geht es nicht gut. Also, dass dein Maßstab das Ausschlaggebende ist. Wenn dir zuallererst die Andersartigkeit auffällt und du dich daran festbeißt, ich glaube, auffallen darf sie uns. Aber wenn du die Tendenz hast, in eine kritische Haltung gegenüber zu gehen und es zu bewerten und zu verurteilen, was der andere anders macht, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ob du eine Tendenz dazu hast. Ob ich mich daran reibe, an dieser Andersartigkeit. Und ich weiß, es kostet was. Aber ein Gespür dafür zu bekommen, neige ich dazu, als allererstes das Negative zu sehen am anderen. Oder ob ich ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ob du dich zuallererst benachteiligt fühlst. Das sind die zwei Sachen. Das kritisch sehen oder im Nachteil sich fühlen. Benachteiligt fühlen, ungerecht behandelt, nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Diese Endlosliste, auch ob du da eine Tendenz dazu hast, dass der andere immer ein Vorteil ist. Fallen dir so Sätze ein, ist ja klar, dass das mir passiert. Stopp. Ich kenne diesen Satz und so fühlen wir uns manchmal, wenn wieder was nicht klappt. Aber dann sage ich, nein, ich will auch nicht mit solchen negativen Gedankenpartnern. Ist jetzt so, ne? Also das auch zu trainieren. Ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ob du dich benachteiligt fühlst oder zuallererst auf das Negative hüpfst. Und wichtig ist, dass wir unseren Mangel am Tisch des Vaters füllen lassen, zuallererst. Niemand auf der Welt ist für unseren Mangel zuständig, außer Gott. Niemand auf der Welt kann deine Bedürfnisse so stellen wie Gott. Mein Partner nicht, meine Kinder nicht, mein Job nicht. Das sind tolle Sachen, die Gott schenkt und die mich wunderbar segnen. Den tiefsten ursprünglichen Sehnsucht in mir kann nur Gott befriedigen und stillen. Am Tisch des Vaters. Der ältere Sohn muss auch erkennen, dass er zurück an den Tisch des Vaters muss, dass er eine Umkehr braucht. An diesen reich gedeckten Tisch in das Haus des Festes und der Fülle und des Überflusses. Und ich glaube, was noch hält, ist, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und sagen, Gott, was hast du für mich für einen Segen? Welchen Segen hältst du für mich bereit durch diesen Menschen, der komplett anders ist als ich? Weil ich davon überzeugt bin, dass das göttliches Prinzip ist. Dass wir uns gegenseitig befruchten, befeuern, ermutigen in unserer Andersartigkeit. Welchen Segen hast du für mich, Gott Vater, durch diesen Menschen, der mich gerade so nervt? Zum Beispiel, also ich bin da ganz ehrlich, weil ich kenne ja diese ganzen Gefühle. Und wichtig ist, dass wir bereit sind für Andersartigkeit, weil ich heute nicht über Einheitsbrei spreche. Wir müssen nicht alle einheitlich sein. Das ist ein Anspruch, der funktioniert nicht. Das ist auch kein göttliches Prinzip, weil Gott uns ja ganz unterschiedlich gemacht hat. Und dieses große Herz für diese Andersartigkeit zu bekommen und ein neues Wachstum dadurch auch und eine Vielfalt in deinem Umfeld fördern und stärken. Weil ich glaube, Einssein ist eine wahnsinnige Kraft, ein wahnsinniger Katalysator. zum Mitnehmen ganz kurz nochmal. Jesus gibt uns den Auftrag, eins zu sein. Punkt. Und eins sein wird gefördert durch deine Haltung, der Wertschätzung und des Wohlwollens dem anderen gegenüber. Prüfe, welche Gesinnung dich prägt. Und geh mit offenen Augen, mit einem offenen Herz, mit einem offenen Gebet vielleicht auch durch die Woche. Wenn du jetzt gerade Menschen im Kopf hast, die dir einfallen, keine Ahnung, haben wir noch keine Schüler mehr, Lehrer. Ich kann mit meinem Sohn könnte ich anfangen, mich über Lehrer zu ärgern. Da muss ich ganz doll aufpassen. Welchen Segen hält Gott für dich bereit, genau in den Menschen, die dir gerade in den Sinn kommen, die dich gerade am meisten herausfordern? Und ich glaube, Gott kann uns wirklich Weisheit und Einsicht geben, weil ich glaube, dass wir lernen dürfen und empfangen dürfen durch diese Menschen in unserem Umfeld. Die herausforderndsten Menschen in unserem Umfeld, die andersartigsten Menschen fordern mich am meisten heraus und gleichzeitig glaube ich, dass es was freisetzt. Und ich bete noch zum Abschluss einfach, Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du uns ja da eine wirkliche Offenbarung gibst. Wo habe ich eine Gewohnheit, zuallererst kritisch zu sein? Wow, und wo habe ich einen großen Mangel? Geist Gottes, offenbare uns das. Und lehre uns wirklich an den Tisch des Vaters zu gehen, um uns füllen zu lassen von der Fülle. Und trainiere unseren Geist durch die Erneuerung des Geistes, sagst du, der Paulus. Dass wir lernen, wohlwollend und wertschätzend zu sein. Vielleicht ist es so fremd, aber ich möchte es trainieren, ich möchte es lernen, Geist Gottes. Danke, dass wir dich als Beistand haben. Danke, Jesus, dass du unser Vorbild bist. Und danke, dass wir darin lernen und üben dürfen, eins zu sein. Um dich in dieser Welt und an diesem Ort hier in Althengstedt zu verherrlichen. Dass du sollst dienen. Das Reich Gottes sichtbar gemacht wird und die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit groß gemacht wird. Danke, Jesus. Amen.